Herzlich willkommen zu Sitzplatz bleibt. Hallo Sammy.
Hallo Nicole. Hallo. Hallo ihr da draußen.
Wir hoffen, es geht euch allen gut und es geht euren Hunden gut und ihr genießt die Sonnenstrahlen, die wir gerade alle erfahren dürfen.
Ja, Sonne, Sommer oder den Hauch von Sommer. Ich habe ja immer das Gefühl, es wird direkt viel zu warm.
Ja, ist auch jetzt am Wochenende so gewesen, ne?
Als auch den Hunden irgendwie. So dazwischen wäre auch ganz schön. Also wir hatten ein paar Tage, wo ich dachte, boah, so 20 Grad, Sonnenschein, morgens noch kühl, abends auch wieder kühl, aber dazwischen irgendwie schöne Temperaturen, ein bisschen Wind. Macht das Ganze schon sehr entspannt und lässt natürlich dann auch wieder ganz viel Raum, um mit den Hunden zu arbeiten. Ich glaube, das ist ja auch, wenn es zu heiß ist, nicht mehr der Fall. Oder dann sollte man sich ein bisschen zurücknehmen. Und werde ich auch häufig gefragt. Und in den letzten Tagen bin ich wieder viel zum Thema Longieren gefragt worden.
Na, dann nehmen wir das doch heute mal zum Thema.
Genau, also war eine Frage war, warum haben wir das noch nie länger thematisiert bei uns im Podcast, weil es ja vielleicht eines der Themen ist, mit dem ich vielleicht auch erstmal in die Hundeszene gekommen bin oder überhaupt das Ganze so mache. Und meine Homepage ja auch longierenmithund.de heißt. Mhm. Das war nie der Plan, aber so ist es dann geblieben. Und daraus ist dann Longieren mit Hund zugewandt kommunizieren geworden. Weil das auch das ist, wofür ich das Longieren oder für mich das Longieren steht, das Miteinander etwas zu tun und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist natürlich entstanden. Das ist nicht die ursprüngliche, vielleicht sogar Idee, wie andere Kolleginnen und Kollegen vor Jahren gestartet sind. Das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Also die weder die Begrifflichkeit noch der ursprüngliche Inhalt vielleicht sogar. Ich habe ihn dann an vielen Stellen abgewandelt. Klingt jetzt alles sehr kryptisch.
Aber vielleicht fangen wir noch mal ein Stückchen vorher an, denn als ich das oder vor dem ersten Longier-Workshop bei dir bin ich ja oder hatte ich im Kopf immer das Longieren mit Pferden.
Mhm. Ja.
So, das ist ja ähnlich, aber doch ganz anders. Naja, da würde ich jetzt unseren Hörerinnen und Hörern erstmal das Bild ein bisschen in den Kopf bringen, was wir dann mit den Hunden tun.
Naja, also das eine ist ja, beim Hund ist man auf die Idee gekommen, dass man Hunde, also dass man einen Kreis aufstellt, aufbaut mit Flatterband oder mit Drainagerohren, sodass der Hund außerhalb des Kreises läuft und der Mensch im Innern des Kreises ist. Bei Pferden hat man ja eher im Round Pen gearbeitet, also man hat an vielen Stellen im didaktischen Aufbau die Fluchttendenzen des Pferdes genutzt, um es ein bisschen voranzutreiben. Und damit es nicht abhauen kann, hat man eine äußere Barriere, einen äußeren Kreis gehabt.
Genau.
Das führt natürlich da auch zu verschiedenen Auswüchsen. Ich glaube ja, dass dass das Hundelongieren nichts mit dem Pferdelongieren zwingend zu tun hat. Mit Sicherheit gibt es da auch inzwischen Überschneidungen, aber im Grundsatz hat es damit nichts zu tun, sondern der Ursprung ist eher, was würdest du vermuten?
Boah, keine Ahnung. Sag's uns.
Naja, also es ist jetzt fast naheliegend. Also es kommt aus meiner Sicht sehr, sehr klar aus der Hüterarbeit. Das Arbeiten mit Hütehunden, insbesondere mit Border Collies oder Schäferhundartigen Typen. War das ein Zufallsfund. Ich habe vor ein paar Jahren, das erzähle ich auch immer wieder gerne auf den Workshops, für einige wird es jetzt gerade wiederholend sein, aber ich habe vor ein paar Jahren Derek Scrimgeour kennengelernt. Ich war auf einem Seminar von einem schottischen Hüteexperten, der in England lebt. Ich glaube, das sagt dann schon vieles. Ein sehr beeindruckender Typ, der auch damals ein Buch geschrieben hat, modernes Border Collie Training. Und da wurde ich eingeladen auf die Fortbildung. Lieben Gruß geht an Tom Daume raus, der in Deutschland ganz viel Hütevorführungen macht. Und der hat den Derek Scrimgeour mehrere Jahre eingeflogen in die Nähe von Gießen. Und dann hat er dort Workshops gegeben. Und da durfte ich einmal partizipieren. eher passiv, weil ich keinen Border und keinen KP habe, war ich eher ein bisschen zuschauernder. Und das war
ist ja trotzdem bestimmt auch total spannend,
mega oder? Spannend. Und da hatten wir zwei Hunde dabei, die ein wenig griffig waren, ein bisschen zu griffig aus der Sicht von Derek. Also mit anderen Worten, die wollten an die Schafe ran, was sie nicht sollten. Und die sollen ja nicht, das muss man immer im Verständnis haben, der Border Collie soll zwar jagdlich die Schafe bewegen, aber der soll nicht packen und der soll sie am Ende nicht zerteilen und essen. Und da hatten wir aber zwei dabei, die waren so ein bisschen griffiger. Dann hat er ein paar Sachen ausprobiert und dann sagt er, normalerweise gucken wir uns solche Schafe nochmal anders an, solche Hunde nochmal anders an. Wir nehmen 6 bis 8 führige Schafe und wir bauen uns sowas Ähnliches wie ein Kreis. Und dann machte der das nicht mit Drainagerohr und Absperrband, sondern er nahm ein paar Steine, schüppte so ein bisschen Erde auf und es entstand ein kreisartiges Gebilde. Man muss dazu sagen, er wusste nicht, dass ich longiere und dass das damals eine meiner Kernkompetenzen war. Und er sprach aber ganz viel im Workshop auch über Body Language und alles, was man dafür können muss. Dann positionierte er die 6, ich glaube in dem Fall waren es 6 Schafe, im Innern des Kreises. Das war die Beute für den Border Collie. Also das heißt, das war das Objekt der Begierde. Also deswegen bewegte sich der Border Collie, weil er die Schafe eigentlich in dem Fall noch packen wollte. Das war die Grundidee. Dann hat er uns erklärt, dass er die Schafe schützt, weil er mit im Kreis ist und dann dem Border Collie eine Way gibt, also eine Laufkommando. Der Border setzte auch an und versuchte aber dann in die Fersen oder in die Richtung des Bauches von den Schafen zu kommen. Dazu muss man wissen, wie ein Schaf durch einen Beutegreifer bewegt wird. Schafe haben kein gutes peripheres Sehvermögen. Das heißt, zum einen versuchen sie sich abzuwenden und so schnell wie möglich im Zusammenschluss der Gruppe zu sein, weil der Bauch und die Kehle empfindliche Stellen sind. Oder sie gehen ein Stück rückwärts, weil sie die Kehle damit schützen wollen, um den Beutegreifer zu sehen. Und in dem Fall hat der Derek sich in die Mitte der Schafe gestellt, in die Mitte des Kreises und hat sich dann mit den Schafen in Bewegung gesetzt, während er dem Hund auch ein Laufkommando gegeben hat. Und der Hund setzte auch an und dann trat er über die Grenze und versuchte, ein Schaf zu attackieren. Daraufhin bekam er nannte es sehr charmant, Pressure on the Ground. Ich würde eher sagen, es war so ein bisschen Pressure in the Face. Also es war sehr deutlich, dass er auf den Border zugegangen ist, Druck gemacht hat. Und in dem Moment, wo der Border wieder von den Schafen weggegangen ist, sich außerhalb des Kreises aufhielt, hat er sofort wieder ein Laufkommando bekommen. Also das war die Grundidee. Daraufhin hat der Border natürlich mitgedacht. Er sagt, okay, wenn ich von hinten nicht rankomme, weil der Schäfer darauf achtet, Druck macht, dann versuche ich, die Schafe zu überholen und stelle die praktisch dann vorne auf der Kehle. Also der hat halt dann Tempo gemacht, ist um die Schafherde herum, außerhalb dieses Kreises. Und hat dann versucht, die Schafe, die ja in Bewegung waren, mit dem Schäfer vorne rumzustellen. Und damit in dem Moment, wo er vorne rumkam, hat er natürlich wieder probiert, die Schafe zu attackieren, weil der halt sehr griffig war. Versuchte er, an die Schafe ranzukommen. Dann hat er wieder Druck bekommen. Und in dem Moment, wo er auf den Druck reagierte, wieder außerhalb des Kreises war, hat er ihn sofort wieder in Bewegung gebracht. Und dann hat er sich mit den Schafen im Innern des Kreises bewegt. Und der Border hatte halt den selbstbelohnenden Effekt, dass er zwar nicht mehr ins Jagen, in die Handlung des Packens kam, sondern lediglich über das Laufen sich eigentlich eine Befriedigung verschafft hat.
Die aber grundsätzlich, dass sie eine Tabuzone im Kreis etabliert.
Das heißt, der Hund durfte außen herumlaufen, aber nicht in das Innere des Kreises kommen. Das ist dann an vielen Stellen so ein bisschen nicht ganz so gut gelaufen, weil wenn der Hund trotzdem versucht hat, in den Kreis zu kommen, hat er erstmal Druck bekommen. Ja. Und dabei sind natürlich einige Hunde durchaus zusammengebrochen, weil sie mit Druck nicht gut umgehen konnten. Und dann kam man auf die glorreiche Idee, für die Hunde, die insbesondere für die, die es, die dann so ein bisschen zusammenbrechen, die Beute motiviert zu arbeiten. Das, was ja auch der Schäfer macht. Also das Schaf ist ja die Beute und das Objekt der Begierde. Also hat man geschaut, kriegt man nicht ein Substitut hin, eine andere Beute, eine Alternative, die den Border dazu bringt oder den Hund, den ich dann am Kreis führen will, trotz des Drucks, der kurzzeitig entsteht, wenn er probiert reinzukommen, dann aber weiterläuft, weil der Bock hat auf die Beute. Das war so die Grundidee. Und die Abwandlung dann dazu hat dann Anita Balser, finde ich, an vielen Stellen sehr, sehr gut auch dargestellt. 2005, 2006 hat sie ein Video dazu produziert. Auch da ging es ums Longieren, auch da ging es um das Thema, dass der Hund erstmal situativ nicht in den Kreis kommen durfte. So bin ich auch vor Jahren mal gestartet. Das heißt, man hat den Hund im Grunde aus heutiger Sicht ein wenig zu einem Junkie gemacht, zumindest in eine erhöhte Erregung betreffend die stellvertretende Beute gebracht. Also Spili, Balli, Futterbeutel, alles das existiert auch nach wie vor. Und hat dem Hund gesagt, hey, ist ja das Ding, was du haben willst, mit dem auch da viel in Interaktion gegangen, hat ihn packen lassen, hat ein bisschen mit dem Hund gerangelt, hat die Beute weggeworfen, ein bisschen in Apport gebracht. Und dann hat man die Beute in der Hand gehabt und dann wollte der Hund natürlich dran und dann hat man ihm gesagt, dass er es jetzt gerade nicht darf, hat das Innere des Kreises dann als zur Tabuzone erklärt. Die Hunde haben natürlich trotzdem probiert, ranzukommen, an die Beute zu kommen. Und dann auch da ein bisschen Druck bekommen, Pressure in the face, Pressure on the ground, wie man es auch bezeichnet. Und viele der Hunde wären wahrscheinlich auch da nicht weitergelaufen, wenn sie nicht eine Begehrlichkeit in Richtung der Beute gehabt hätten. Und so bin ich mal gestartet, fand das erstmal auch gar nicht dramatisch. Was mir dann aber in der Arbeit immer aufgefallen ist, dass die Hunde im Grunde ganz viel auf die Beute geiern, dass die endlich rauskommt. Dann waren viele Sachen, die körpersprachlich damit auch einhergingen, im Widerspruch. Naja, und dann habe ich so angefangen, das abzuwandeln, weil den Grundgedanken am Kreis Dinge zu besprechen, fand ich erstmal super cool. Dass man Rahmen schafft, wo sich jemand drin bewegen kann. Aber dann war mir das schon sehr daran gelegen, sehr fair mit Hunden umzugehen und plötzlich zu erkennen, dass wenn ich erst dem Hund alles erlaube und unbedingt will, dass er an eine Beute kommt und dann entscheide ich jedes Mal, dass er es doch nicht darf, dann hat es wenig mit dem Miteinander zu tun, sondern am Ende vielleicht auch ein bisschen was mit Machtverhältnissen. Und die waren für mich nicht stimmig. Dennoch muss ich heute sagen, dass an manchen Stellen es schon beeindruckend ist, wie Hunde da im Kreis laufen, immer mit der Erwartung, nachher die Beute zu bekommen. Also so lange schaue ich mir auch immer Videos an. Ich kriege ja ganz viele zugesendet. Und ich kann natürlich sehr, sehr schnell schon sagen, das ist ein beutemotivierter Hund. Deswegen geiert der schon und der macht natürlich wahnsinnig viel zu in einem hohen Tempo häufig. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie wirklich zuhören. Und wenn dann am Ende immer noch die Belohnung immer vom Menschen wegfliegt, weil das war dann so die Anregung, da bestätige ich ihn ins Laufen hinein, weil man ja Tempo haben wollte, ist die Bestätigung immer vom Menschen weggegangen. Das fand ich dann noch merkwürdiger. Aber es hat eine Zeit gedauert. Also ich bin, glaube ich, 2007 das erste Mal so mit Longieren in Berührung gekommen. Und bis ich dann die Beute rausgenommen habe, hat dann nochmal so bis 2010 gedauert, glaube ich, so. Waren schon ein paar Jahre dabei. Daraus ist dann immer mehr körpersprachliche Arbeit geworden, da sind immer mehr Sachen eingeflossen. Und heute finde ich es ein perfektes Kommunikationstraining für Menschen mit Hund, um in einem festen Rahmen sich selber spüren zu lernen, also Menschen anzuleiten. Der Kreis, auch da hat sich ganz viel verändert aus meiner Sicht. Also es gibt, wie gesagt, keine Tabuzone in dem eigentlichen Sinne, sondern ich versuche Leute anzuleiten, über ihren Blick und ihre Schulterstellung zu formulieren, wo entlang der Hund laufen soll.
Also ich mich gerade mal ein bisschen gerade hinsetzen.
Ich bin gerade mein neuen Impuls hier. Ich habe ein neues Mikro, deswegen muss ich mich erst noch so ein bisschen dran gewöhnen, ob das hier so alles klappt. Aber das ist so ein bisschen das, was ich rüberbringen will, dass man einen wunderbaren Trainingsrahmen hat, dass man Menschen innerhalb des Kreises anleiten kann, klar zu formulieren, was sie von ihrem Gegenüber wollen. Und zu der Formulierung gehört eben, über seinen Blick und seine Schulterstellung dem Hund einen Laufweg vorzugeben. Und wenn mein Blick nach einer Ansprache entlang des Kreises läuft, dann habe ich natürlich einen Hund, der, wenn er mir zuhört, wenn ich in den Einstieg gut reinkomme, über meinen Blick und meine Schulterstellung versteht, wo entlang er laufen soll. Und dann entsteht wirklich Kommunikation. Also man hat auf einmal Hunde, die länger konzentriert sind, in die Konzentrationsfähigkeit auch dann trainiert werden. Das ist so ein wichtiger Part. Aber so ist erstmal so ein Stück der Entstehungsgeschichte. Dazwischen gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viele Ableger und inzwischen gibt es viele, viele Formen von Begrifflichkeiten, die kursieren. Bei mir hat man irgendwann mal gesagt, oder Kolleginnen und Kollegen, Mensch, warum hast du es überhaupt Longieren genannt? Weil der Begriff ja schon irgendwie auch mit dieser beutemotivierten Arbeit zusammenhängt. Man hätte es auch konzentrierte Arbeit an einer Kreisform nennen können. Oder.
Aber das also, klingt viel besser.
Ja, aber ich hatte nie den Anspruch, dass es irgendwie eine Sportart in irgendeiner Ausrichtung sein soll, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass alles das, wo es um Leistung und unmittelbare Leistung und Punktebewertung geht, häufig Menschen über Individuen einfach hinweggehen. Also Hunde wirklich zu objektivieren, als Objekt zu sehen und nicht mehr als Subjekt zu sehen. Das sind so Punkte, die mich da ja kritisch daran stimmen. Ich glaube, dass der Punkt, wenn Menschen lernen, sich selber anders ausdrücken zu können oder müssen, also kommunikative Wege einschlagen, es manchmal auch ein bisschen schwerfälliger ist. Also ich glaube, es ist manchmal leichter, einen Hund in eine, ich setze jetzt mal in Anführungszeichen, Abhängigkeit von einem Spieli, von einer Motivationshilfe zu bringen, als einen Hund wirklich ins Gespräch zu bringen. Und
definitiv.
Und da erlebe ich ganz häufig Menschen, die sagen, oh, geht das nicht einfacher? Ich habe eigentlich gedacht, morgen stehe ich hier und stehe mitten im Kreis und mein Hund turnt da außen drumherum. Und dann startet man erstmal im Nahbereich, klärt erstmal auch Kommunikationsstrukturen. Wie sehe ich aus, wenn ich jemanden anspreche? Wie sehe ich aus, wenn ich öffne? Wie sehe ich aus, wenn ich Bewegungen initiiere und jemand anders mitnehme? Und da kommen Menschen natürlich auch manchmal an ihre Grenzen, also des Leistbaren, wie viel können sie leisten, wie viel müssen sie leisten, dass sie plötzlich auch erkennen, dass Hunde unglaublich ehrlich sind in der Kommunikation.
Ich denke so an meinen ersten Longier-Workshop bei dir mit Carlo. Wir haben ja auch schon mal, habe ich aber schon mal erzählt in irgendeiner Folge, aber es gibt ja vielleicht ZuhörerInnen, die jetzt neu dazuschalten. Da hat Carlo alles gezeigt, was er konnte.
Ja,
mit deswegen hochspringen und in die Leine beißen und ja.
Naja, das, was natürlich nicht so gerne verwendet wird und glaube ich auch schwierig ist in der Begrifflichkeit, wir reden ja trotzdem über Führen und Folgen. Das ist für mich auch immer, ich suche ja immer noch nach anderen Begrifflichkeiten, wo ich sagen könnte, naja, also da führt jemand und da folgt jemand und das ist erstmal nichts Dramatisches und wenn jemand aber wirklich gut zuhört und das ist das Spannende am Kreis, dann gibt es ganz viele Momente, wo aus einem, ich nenne jetzt erstmal, sag's erstmal ganz drastisch, aus einem Monolog, den der Mensch führt, ein Dialog wird. Und das sind die schönsten Momente am Kreis. Also wo ich jemanden wirklich dazu bekomme, dass er nahezu spiegelbildlich mit dem Menschen in Bewegung kommt, zuhört, im Gespräch bleibt, Äußeres ausblendet und im Inneren bleibt, dann sind es die coolen Momente. Und dazu braucht man manchmal als Mensch vielleicht gar nicht so viel Fähigkeiten. Ich glaube, das wird auch schnell alles hochgehangen und hochstilisiert. Es gibt Grundregeln der Kommunikation, also der Blick als Einladung zur Kommunikation, der Blick mit, also der Kopf mit den Schultern, die eine Bewegung vorgeben, eine Bewegung initiieren und den anderen mitnehmen. Das sind erstmal die wichtigen Momente. Und dann muss ich noch ein grundsätzliches Gefühl dafür haben, was passiert denn, wenn ich mich wieder zum Hund drehe. Das kann ich einmal ansprechend aus der Bewegung nutzen, also eine Ansprache aus der Bewegung. Und ich kann mich ganz eindrehen wieder zum Hund, um eine stoppende Bewegung zu initiieren. Im besten Fall kriegt der Hund aber schon mit, wenn ich mich anfange, in seine Richtung zu drehen, fährt seine bereits vorhandene Aufmerksamkeit ein Stück weiter hoch und endet mit mir am Punkt. Das sind erstmal Dinge, die passieren beim Longieren, die gar nicht mit einem großen Aufwand passieren. Allerdings zeigen sich natürlich auch Grundsatzthemen, die ja mit dir und Carlo damals hochgekommen sind. Also, ja. Ne, du kamst an und hast ja die Kleinigkeit, glaube ich, überlesen, dass es ein Vertiefungsworkshop war. Es war nicht nur ein Anfänger da.
Es war nur ein Anfänger da.
Und da musste ich mich natürlich auch erstmal dann finden, ne? Also wenn ich ja davon ausgehe, dass das Auditorium in dem Moment alles schon Fortgeschrittene sind. Und dann mussten wir es nochmal so ein bisschen kleiner runterbrechen, was aber ja sehr spannend ist, sowohl für die Fortgeschrittenen nochmal genau drauf zu schauen, okay, wie genau darf oder muss Kommunikation sein, wie kleinschrittig muss ich beginnen und was verändert sich, wenn ich mich drauf einlasse. Und dadurch würde ich eher sagen, es ist inzwischen aus meiner Sicht ein wirkliches Kommunikationstraining in einer Kreisform. Und dann werde ich ja immer gefragt, wie kann man es denn sortieren? Also was ist es denn? Also ist es Beschäftigung, ist es Erziehung, ist es Beziehung? Und da habe ich mir sehr plakativ gesagt, es ist eine Beziehungsgeschichte, die erzieherische Elemente hat und im besten Fall zur Beschäftigung führt. Und wenn ich gut in Beziehung mit jemand bin, dann mache ich Dinge mit demjenigen oder mit derjenigen, die ich sonst vielleicht mit jemand anders nicht so zwingend machen würde. Also kommen schon auch Beziehungsthemen da zum Tragen, werden da auch relevant. Also ein Element dazu ist bestimmt das, was so in der Beziehung passiert. Dann werden ja auch Dinge in Frage gestellt durch Hunde. Also gerade wenn man als Mensch mehrfach hintereinander das Gleiche tut, das finden wir Menschen doof, finden auch Hunde häufig doof. Und da kann es auch zu Disputen kommen. Gleichzeitig macht es auf einmal Spaß, sich gegenseitig zuzuhören und dem Hund auch zu vermitteln, dass man Kompetenzen hat. Und wenn man dann auf einmal merkt, dass der Hund sich immer mehr dem Menschen zuwendet, viel intensiver schaut, präsenter bleibt, dann tragen Menschen ganz viel davon mit nach Hause. Und das war für mich eigentlich so immer der Hauptaspekt und der dann immer mehr geworden ist. Ich habe so viele Sachen mir angeschaut im Hundebereich, also Hundesport, und ich habe immer festgestellt, da sind Leute super ambitioniert mit ihren Hunden im Sport. Und sobald sie diesen Rahmen verlassen, hören Hunde nicht mehr zu. Das Phänomen tritt auch beim Longieren häufig auf. Aber es steckt halt ein Teil drin, den ich immer wieder verwenden kann, nämlich zu sagen, okay, die Grundlogik, die ich da im Kreis erarbeite, die kann ich am Ende auch für eine Leinenführigkeit nutzen. Ein Aspekt, der häufig Menschen auffällt. Also da habe ich Hunde, die im Kern nicht zwingend leinenführig sind, die nicht orientiert sind, die aber plötzlich am Kreis, wenn der Mensch anfängt, sich bewusst zu bewegen, wiederkehrend zu bewegen, Verhalten weiß, weil man sehr jede einzelne Abfolge in Einzelschritte zerlegen kann, plötzlich Hunde habe, die am Kreis wunderbar zuhören können, orientiert sind, auf Schulterhöhe, leicht nach hinten versetzt laufen, dem Menschen zugewandt sind. Dann ist es ja erstmal eine Momentaufnahme, die ich da drin habe, die ich aber auch schon mal ein Stück mit aus dem Kreis rausnehmen kann. Denn wenn ich die Übung an sich beendet habe, kann ich trotzdem ein Element nutzen, nämlich den Hund wieder anzusprechen und mit dem Hund von dem Kreis bis zu meinem Platz zu gehen. Und auf einmal habe ich eine Übertragung in den Alltag. Und das sind Dinge, die mich total reizen. Also Dinge, die ich im Training am Ende auch in eine Beschäftigungsform münden lassen kann. erstmal auch nutze, um Orientierung herzustellen. Und das hat tatsächlich im Ansatz damals auch Thomas Baumann ganz viel so als Aspekt gehabt, gerade bei Hunden, die nicht zwingend in der Orientierung gut waren, die Menschen halt am Kreis laufen lassen, hat dazu allerdings Futter genutzt, hat sich vielleicht auch an der Stelle nicht ganz so intensiv mit was löst denn der Blick eigentlich aus bei uns beschäftigt. Das ist so in den letzten Jahren einer meiner meiner Punkte, warum ich gesagt habe, wir wissen eigentlich viel zu wenig um die Reaktion des Hundes auf die Blicke des Menschen. Also ja. Was löst der Blick aus? Unter Umständen ganz schön viel Druck. Also das heißt, wenn ich die ganze Zeit auf meinen Hund schaue, dann kann der Hund, also wenn der Mensch auf den Hund draufschaut, kann der Hund vielleicht gar nicht nach oben schauen. Aber was passiert, wenn ich den Blick rausnehme und der Hund auf einmal einen Raum hat, nach oben gucken zu können? Und das hat Thomas damals ganz viel über Futter kompensiert. Also wenn der Hund trotz des Blickes, der da drauf war, nach oben geschaut hat, hat er dem Futter gegeben. Aber dann nutze ich ja wieder ein Mittel, um jemanden zu überreden, damit ich bei meiner Handlungsidee bleiben kann, nämlich den Druck und die Beobachtung auf dem Hund zu lassen. Und daraus ist in den letzten Jahren dann immer mehr geworden, wo ich Menschen erkläre, natürlich auch Kontrolle abzugeben, was vielen durchaus schwerfällt. Also das ist immer so die, ja, aber ich muss doch gucken, was mein Hund macht. Nee, musst du doch gerade nicht. Du hast ja im Aufbau hast eine Leine dran. Du hast erstmal eine Vorgabe. Du hast mich als Coach an deiner Seite, der auch sagt, hey, der Hund ist spontan, der kriegt die Ansprache mit. Wenn du einen Schulterblick machst aus der Bewegung, guckst du auf einmal in einen geöffneten Kopf. Der Hund kriegt mit, wie du ihn ansprichst, erhöht seine bereits vorhandene Aufmerksamkeit. Da ist ja ganz viel Feedback. Und dann lernt man seinen Blick nach einer Ansprache etwa 4 bis 5 Meter erstmal nach vorne rauszunehmen, also entlang des Laufweges vom Hund am Kreis. Das heißt, der Hund merkt auf einmal, wenn er zum Menschen hochschaut, dann kriegt er eine Information, wo wir hinlaufen, wo wir uns treffen, und dann wird aus den 4 bis 5 Metern relativ rasch ein größerer Blickradius. Dann kann der Mensch auf einmal innerhalb des Kreises ein Viereck laufen und der Blick läuft außen rum und man hat dann immer wieder Schnittstellen, wo man sich mit dem Hund trifft, und dann entsteht auf einmal ein Grundprinzip, das ich früher gar nicht so gesehen habe, inzwischen aber total daran erkenne. Die Nähe zum Menschen ist im besten Fall das höchste Gut. Und wenn man sich anschaut, wie viele Hunde wirklich am Ende auch einen längeren Weg laufen, also die laufen eine längere Strecke, um mit Menschen am gleichen Punkt anzukommen, dann ist es, glaube ich, innerhalb einer Beziehung eines der höchsten Komplimente. Da ist jemand bereit, einen längeren Weg zu laufen, um wieder in der Gemeinschaft anzukommen. Während früher eher Distanz schafft Nähe, so die Überschrift zum Longieren war und ich auch lange mitgegangen bin, also weil man dem Hund gesagt hat, du darfst nicht rankommen, auf Distanz gehalten hat, sollte das Nähe herstellen, würde ich das inzwischen sogar negieren. Ich glaube, eine stabile Nähe schafft Raum für Distanz, und das kann man auch sehr menschlich sehen. Ich glaube, dass wenn man Menschen mal fragt, die eine Fernbeziehung führen, dann ist häufig die erste Antwort, wenn man jemanden sagt, warum macht ihr das denn eigentlich? Die erste Antwort ist ganz häufig, da wir uns so wenig sehen, verstehen wir uns so gut. Das ist ganz häufig die erste Antwort. Ja. Die eigentliche Antwort ist aber, wir halten es aus, weil es so schön ist. Wenn wir miteinander sind, haben wir eine gute Zeit. Und deswegen können wir es aushalten, dass der andere für einen Moment oder einen längeren Zeitraum auch von mir entfernt ist. Wenn man das auf den Kreis überträgt, ne, also die Nähe ist so schön, dass ich sogar bereit bin, einen Moment auszuhalten, dass wir voneinander getrennt sind, aber wir kommen wieder an ein gemeinsames Ziel, zueinander finden. Und das ist so das, was mich daran bis heute fasziniert und immer wieder fasziniert, neben der Kleinigkeit, dass Hunde in der Lage sind, über unseren Blick und unsere Schulterstellung einen für sie vorgegebenen Laufweg zu erkennen und dabei bereit sind, das Tempo zu erhöhen und auf Schulterhöhe zu laufen, um im Einklang mit uns zu sein. Und ich glaube, da steckt so viel Potenzial drin, das Miteinander zu stabilisieren. Und da gibt es ganz, ganz viele Anekdoten zu von Menschen, die sagen, mein Hund, bei dem hatte ich immer das Gefühl, der hört gar nicht zu, aber dann habe ich auf einmal das Erlebnis beim Longieren gehabt und daraus habe ich natürlich kleine Elemente mit rausgenommen und habe es jetzt auch häufig in der Leinenführigkeit, dass mein Hund plötzlich ganz anders zuhören kann, weil die Konzentrationsfähigkeit geschult wurde. Und damit hat man viele Aspekte. Und dann habe ich sehr pauschal, das habe ich auch damals zu dir gesagt, im Kreis wird alles sichtbar, im Kreis ist nicht alles heilbar. Aber im Kreis kann man durchaus stellvertretend einiges besprechen und einen sicheren Rahmen für den Menschen mit seinem Hund schaffen. Und daraus kann man noch viel, viel mehr herleiten, wie man Gruppen gestaltet. Aber ich glaube, da ist es erstmal so das Grundverständnis, woher kommt's, mit Sicherheit aus der Hüterarbeit und nicht aus dem Pferdebereich. Mhm. Da sind natürlich wahrscheinlich Strömungen mit rein, weil wir viele Leute ja haben, die sowohl Pferde haben als auch mit Hunden etwas machen. Aber im Kern ist beim Pferd ja eher das ein Großteil des Treibens ein Gedanke und die Bewegung in den Vordergrund zu bringen. Und beim Hund, finde ich, geht es ganz viel darum, auch abgestimmt miteinander im Gespräch zu sein.
Wow. 27 Minuten Longier-Vortrag von Samuel Ayashi. Ich höre dir total gespannt zu. Was ich mir vorstellen kann, die Frage, die du ja öfter hören wirst, jetzt kann ich ja nicht einfach draußen auf der Wiese irgendeinen Kreis mit meinen Drainagerohren, die ich dann auf der Schulter geschleppt habe, aufbauen.
Ja.
Was mache ich dann?
Also ich bin ja ursprünglich auch nicht mit Drainagenrohren gestartet, sondern mit mehreren Heringen, die ich irgendwo auch in dem Park aufgebaut habe, immer mit der Einschränkung.
Ach, wirklich?
Ja,
auch
ja,
im Park?
Tatsächlich. Ja, ja, ja.
Ja.
Also natürlich gerne auf Hundewiesen, wo man dann vielleicht nicht ganz so schnell Stress bekam. Bin auch gefragt worden, wenn ich aufgebaut habe, ob da ein Hubschrauberlandeplatz gerade abgesperrt wird. Und also habe ich ganz
Aber
viel
sind dir dann nicht Hunde da reingelaufen?
Ja, auch das ist vorgekommen, ne? Aber ja. Was will man machen, wenn man das Gelände nicht hat? Also ich habe bis heute keinen, ich habe ein Grundstück inzwischen, aber zu Hause habe ich ja auch keine Möglichkeit, Kreis aufzubauen. Unser Grundstück ist ein Stadtgrundstück, sehr klein. Aber man kann kleine Elemente daraus nehmen. Also heute würde ich sagen, man braucht eine Orientierungshilfe. Also ich nutze immer wieder den Buhlplatz, gibt es auch Videos bei Insta von mir, den Buhlplatz als Orientierungshilfe und lasse meine Hunde da entlang laufen. Wir Menschen brauchen Orientierungshilfen, um klar zu formulieren, was wir vom anderen wollen. Ich glaube, da hat man vielleicht auch manchmal das Thema in der Leinenführigkeit, dass uns selber die Orientierung im Laufen verloren geht. Und das ist das Schöne am Kreis. Also man hat den Kreis als Orientierungshilfe. Und da kann man erstmal kleine Abschnitte machen. Also ich kann mit vier Heringen, die ich in den Boden stecke, ein Viertelkreis sozusagen herstellen und habe damit erstmal eine Orientierungshilfe. Also ich brauche nicht direkt den ganzen Kreis. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es mit Sicherheit viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die das anbieten. Natürlich in allen Facetten, in allen Formen. Da ist auch jeder immer sich selbst verantwortlich, was will er da vermitteln oder nicht. Aber man kann sich halt mal umgucken, wo gibt es wirklich in Richtung körpersprachliches Longieren oder ist es beutemotiviert? Das kann man immer so als Frage stellen. Manche Kolleginnen sollten die Frage zumindest beantworten können, was ein Spieli und so weiter eine stellvertretende Beute ist und auch so ehrlich sein, dass es darum geht. Man kann dann trotzdem Kombinationen herleiten. Also es gibt auch Leute, die toll körpersprachlich arbeiten und trotzdem beutemotiviert arbeiten. Aber man kann erstmal Teilelemente nehmen und sich ein bisschen umschauen, in Wände hammern, wo man vielleicht am Ende einer Sackgasse wohnt und plötzlich feststellt, oh, hier ist ein Kreis. Und da gibt es viele Stellen, also wo man es nebenher auch machen kann. Das habe ich damals praktiziert und mache es bis heute noch, ja.
Cool. Ja, Parkplätze eignen sich auch dazu.
Ja, und es gibt ja viele Möglichkeiten, einen Kreis aufzubauen. Also man kann es auch mit Hütchen machen, mit so kleinen Pylonen. Die kriegt man in Sportbedarf.
Ja, so kleine, so Scheiben.
Genau, also der Mensch braucht die Orientierungshilfe, der Hund bräuchte sie nicht. Also ich habe auch Leute, die sich wirklich nur mit vier Pylonen trotzdem einen Kreis denken können. Also da geht es ganz viel darum, dass wir Menschen in der Lage sind, den Laufweg für den Hund über unseren Blick und unsere Schulterstellung zu formulieren. Und da helfen erstmal tatsächlich Orientierungshilfen.
Ja, und wer da jetzt ganz viel Lust drauf hat, der sollte mal auf deine Seite gucken und sich zum Workshop anmelden. Kann ich nur empfehlen.
Ja, also ich mache gar nicht mehr, ich glaube, es sind noch 20%, die es ums Rangieren geht. Aber immer noch eine Herzensangelegenheit von mir. Ich glaube, das hat man jetzt an einem fast durchgeführten Monolog gehört.
Ja, ich durfte nicht so viel sagen heute, aber ist auch nicht so schlimm.
Na, ich brenne immer noch dafür.
Ja, das merkt man und das ist doch toll.
Und ich glaube, da steckt so viel drin. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen Verständnis weckt, wie viel da drin steckt und was es alles geht, dann schaffe ich Raum, dass Mensch und Hund-Team, also Mensch-Hund-Teams wachsen können. Und das freut mich jedes Mal, also wenn es so die ersten Momente sind, wo es ein Gänsehautgefühl ist, wenn man wirklich merkt, dass man einen Hund anspricht und der voll da ist, sein Blick fokussiert nach in dem Moment der Ansprache, seine Muskulatur anspannt und dann nahezu spiegelbildlich mit dem Menschen in Bewegung kommt, dann sind das einfach tolle Momente. Und die hast du schon mehrfach erlebt.
Ja, Sherlock liebt Longieren. Ja. Also ich muss das eigentlich mehr machen.
Ja, genau. Das höre ich dann häufiger. Ah ja, da haben wir eigentlich was Cooles gefunden, was uns beide auch an vielen Stellen schon zusammengeschweißt hat. Und dann macht man aber wieder andere Dinge und dann muss man sich manchmal wieder darauf besinnen und sagen, ey, cool, das stabilisiert dann manchmal auch nochmal so ein Beziehungskonstrukt. Ne? Ja, da hat jeder so seine Punkte, die man gut mit rausnehmen kann.
Ja. Lieber die Gassi-Runde etwas kürzer gestalten und nochmal den Hund longieren.
Ja, voll. Ja.
Mit dem Hund longieren.
Ja, also es kribbelt dann auch manchmal, dass ich sage, boah, komm, lass mal gerade noch eine Runde longieren. Und dann merke ich auch, dass meine Hunde noch mal ganz anders sich hinlegen und vielleicht manchmal auch zufriedener dann in den Tag.
Also du hast jetzt auf jeden Fall mein Ehrgeiz wieder geweckt. Ich werde es auf jeden Fall wieder aufnehmen und ich werde es mit Jackson mal probieren.
Ja.
Der kennt das noch gar nicht.
Und es gibt wahrscheinlich in den Oktober hinein gibt's ein neues Lehrvideo dazu auch von mir. Auch wieder wird erscheinen im Kosmos Verlag. Da spreche ich gerade die O-Töne drauf auf die Videos, die wir schon gemacht haben. Und dann wird jede die Gelegenheit haben, das auch, wenn er nicht zum Workshop kommen kann, sich zumindest mal zu visualisieren, reinzuhören, reinzugucken, was da alles somit möglich ist.
Ja, und wenn ihr uns beide mal live erleben wollt, dann dürft ihr das dürft ihr das im Dezember in Kiel tun. Da werden wir nämlich unseren Podcast live durchführen.
Genau.
An einer Abendveranstaltung und den Link dazu schreiben wir euch natürlich in die Shownotes.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
Bis dann, Sammy.
Ciao, tschüss.